Genau, wir sind heute in Galater 1, Verse 6 bis 24, die Manuel gerade vorgelesen hat. Und das Thema ist kein anderes Evangelium. Also gerade in den ersten Versen, die vorgelesen wurden, finde ich, wird das klipp und klar, dass das eigentlich das Thema in diesen Versen ist und dass Paulus das wirklich unmissverständlich darstellt und klarstellt, dass er sagt, es gibt kein anderes Evangelium als das, was ich euch verkündigt habe. Und sind ein paar Verse hier und ich werde auch nicht bei allen Versen so sehr in die Tiefe gehen, aber ich habe mir einfach ein paar Punkte rausgegriffen. Und das fängt auf jeden Fall in den ersten Versen an. Also Vers 6 und 7 lesen wir eben nochmal. Ich lese in der Elberfelder. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen nur das Evangelium des Christus umkehren. Hier wird ganz klar, dass Paulus diese radikale Sichtweise hatte, dass das Abwenden vom Evangelium nicht bloß irgendwie ein Abwenden von einer Ideologie ist oder von einer biblischen Lehre unter vielen oder von einer Ideologie unter vielen menschlichen Ideologien, sondern er sagt hier ganz klar, das Abwenden vom Evangelium ist das Abwenden von Gott selbst. Er sagt, das Abwenden von dem, der euch berufen hat durch die Gnade Christi. Und ich bin in der Vorbereitung schon bei diesem ersten Satz hängen geblieben. Und zwar habe ich zwei Punkte daraus gegriffen. Einmal, dass der euch berufen hat. Also erstens das Wort berufen. Und dann gucken wir uns als zweites nochmal das Wort Gnade an. Also die Gnade Christi. Und ich wollte euch einfach ein paar Sachen vorlesen. Also erstmal Berufung. Was ist unsere Berufung? Also wir üben vielleicht einen Beruf aus. Daher kennen wir das irgendwie. Aber wenn wir dieses Wort Berufung denken, dann denken wir natürlich schon irgendwie an was Hohes. Und ich will das einfach mal gleichsetzen mit, unsere Berufung ist der Wille Gottes für uns. Und ich meine, damit kann jeder von uns was anfangen. Also wer von euch hat sich noch nicht gefragt, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Oder wenn ihr irgendwie so Q&As oder sowas von christlichen Konferenzen oder keine Ahnung was anguckt, es sind immer diese Fragen dabei, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Wenn wir anfangen, mit Jesus zu gehen, wenn wir vielleicht gerade gerettet worden sind und dann anfangen, Jesus nachzufolgen, das ist doch oft so eine der ersten Fragen, die dann wirklich groß wird in unserem Leben. Was ist eigentlich, was ist Gottes Wille für mich? Was will Gott von mir? Und gleichzeitig würde ich sagen, ist dieses Thema, was ist der Wille Gottes für mein Leben, auch ein Thema, was in der Christenheit mehrfach und gerade in unserer heutigen Zeit der Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung missbraucht wird. Und der Wille Gottes ist für uns oft darauf beschränkt, und ich sage hier wirklich beschränkt, und wir dezimieren letztendlich oder wir machen den Willen Gottes klein damit, dass wir denken, dass es darum geht, dass wir groß werden. Wir machen den Willen unseres großen Gottes klein, indem wir denken, dass der Wille Gottes für unser Leben bedeutet, dass wir irgendwie groß werden und was erreichen und Erfolg haben. Was sagt aber das Wort Gottes dazu, was der Wille Gottes für unser Leben ist und wozu wir berufen sind? Und dass ich die beiden gleichsetze, da gebe ich auch noch ein Beispiel dafür, dass ich denke, dass man das in der Schrift tun kann, weil ich glaube, unsere Berufung in Christus ist unsere Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist das, warum wir leben, wozu wir sind. Unsere Berufung in Christus, wenn wir glauben, dann ist das auch unabhängig davon, ob wir Worship leiten können, ob wir Evangelisten sind oder ob wir die Klos putzen. Und da spreche ich jetzt natürlich von der allgemeinen Berufung Gottes für diejenigen, die glauben. Aber deswegen für jeden Einzelnen hier, diese Sachen sind für uns, diese Sachen sind für dich, wenn du glaubst. Und wenn ihr euch Notizen macht, ich werde einfach immer kurz was sagen, also wozu wir berufen sind und dann den Vers hinterher. Genau. Erstens, wir sind berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes. In 1. Korinther 1, Vers 9 steht das. Du bist dazu berufen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und das ist die höchste Berufung. Zweitens, wir sind berufen zum Frieden. In 1. Korinther 7, Vers 15. Drittens, wir sind berufen zur Freiheit. Das ist Galater 5, Vers 13. Da werden wir dann auch noch genauer darauf eingehen, wenn wir dahin kommen. Viertens, und das fand ich interessant, wir sind berufen zur Einheit mit unseren Glaubensgeschwistern. Wir sind berufen, da wird nämlich gesagt, in einer Hoffnung und in einem Leib. Das ist Epheser 4,4 und Kolosser 3,15. Wir sind berufen zur Einheit. Also wenn wir uns das als Christen auch klar machen, dann bekommt Einheit, finde ich, unter uns auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das ist das, wozu wir berufen worden sind, wozu wir bestimmt sind. Wir sind berufen zu seinem Reich, zu seinem Königreich und zu seiner Herrlichkeit. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Und dann, sechstens, wir sind berufen zur Heiligung. 1. Thessalonicher 4, 7. Und da möchte ich einmal ganz kurz hingehen. Steht nämlich, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Und in Vers 3 vorher steht, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung.
Thessalonicher 1, Vers?
1. Thessalonicher 4, Vers 3 ist, dass Gottes Wille unsere Heiligung ist. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 7 steht, dass Gott uns nicht zur Unreinheit berufen hat, sondern in Heiligung. Siebtens, Gott hatte uns von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen. Das ist in 1. Petrus 2,9. Der achte Punkt ist jetzt ein bisschen was zum Knabbern. Wir sind dazu berufen, Gutes zu tun und dafür zu leiden. Gutes zu tun und zu leiden. Warum? Wenn ihr diese Verse lest, dann werdet ihr sehen, wir sind dazu berufen, weil wir darin Jesu Fußstapfen nachfolgen. 1. Petrus 2, 21. Ich hau das jetzt hier immer nur so raus, wenn ihr zu irgendwelchen Punkten nochmal genauer dann was wissen wollt, dann ruhig die Verse einfach durchlesen. Also da steht das manchmal, also meistens einfach sehr selbsterklärend und genau, da steht einfach immer, wozu wir halt berufen sind. Und der neunte Punkt ist, den Segen zu erben. 1. Petrus 3, 9. Und diese ganzen Dinge sind deine Berufung, unabhängig davon, wer du bist, unabhängig davon, wie alt du bist, unabhängig davon, was du leistest oder was du für Dienste hast. Wie gesagt, ob du nur die Klos putzt, oder ob du irgendwie sonntagmorgens in der Gemeinde vor keine Ahnung wie vielen Leuten predigst. Egal, ob du irgendwie auf einer Bühne stehst. Egal, ob du irgendwie Künstler bist und Musik machst. Egal, was du machst. Das ist deine Berufung. Und Der zweite Punkt meinte ich schon, die Gnade Christi, also durch die Gnade Christi. Wir sind berufen durch die Gnade Christi. Und wir hatten ja letztes Mal das Thema, oder wir haben damit geendet, dass wir gesagt haben, dass das Endziel vom Evangelium die Verherrlichung Gottes ist. Und hier wird es klar, dass dieses durch die Gnade Christi, wird es klar, dass das Endziel des Evangeliums, die Verherrlichung Gottes, sich genau darin erfüllt. Dass unsere Rettung allein aus Gnade ist und nicht aus Werken. Das Endziel des Evangeliums, die Verherrlichung Gottes, erfüllt sich darin, dass unsere Rettung allein aus Gnade ist, weil sich am Ende kein Mensch rühmen können wird, sondern alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Anbetung Gott zukommen wird. Kein Mensch, egal wie sehr du auch denkst, dass du Jesus so hardcore nachfolgst und egal wie sehr du auch denkst, dass du dich für Jesus entschieden hast, kein Mensch wird später in der Gegenwart Gottes stehen und wird sich vor ihm rühmen können und sagen können, es liegt an mir. Jörg hatte das letztens auch Sonntag, hatte er auch darüber gepredigt, dass es ein total verdrehtes Denken ist, wenn wir denken, dass Glauben irgendwie ein Werk ist, dass Glauben eine Tat ist, auf die wir stolz sein können und für die wir uns rühmen können. Weil letztendlich ist es, er hatte das mit diesem Bild verglichen, wie ein Vater sein kleines Kind über einen Zaun hebt und ihm die Hand darreicht und letztendlich einfach sagt, hier, nimm meine Hand, und dann hebt er das Kind hoch, hebt das Kind über den Zaun. Und wofür könnte sich das Kind rühmen? Dafür, dass es Papa geheult hat? Papa, hilf mir! Oder dafür, dass es irgendwie, dass es die Hand ergriffen hat? Oder wahrscheinlich hat der Vater sogar das Kind noch komplett, ohne dass das Kind die Hand ausgestreckt hat, wahrscheinlich hat der Papa das Kind einfach so genommen und rübergehoben. Also so würde ich Timmy rüberheben, nicht an der Hand. Kein anderes Evangelium. Was ist ein anderes Evangelium? Ein anderes Evangelium ist ein Evangelium, das behauptet, dass der Mensch sich in der Gegenwart Gottes rühmen könne. Das hatten wir gerade. Also jedes Evangelium, jeder Weg zur Rettung für Menschen, egal in welcher Religion, wo behauptet wird, dass der Mensch etwas dazu steuern kann zu seiner Erlösung, in dem Sinne, dass er am Ende einen Teil des Ruhmes, einen Teil des Verdienstes sozusagen abbekommt, das ist ein anderes Evangelium. Ein anderes Evangelium ist die Predigt von Erlösung, die durch oder die teils durch Verdienst erlangt werden kann. Ein anderes Evangelium ist alles andere als aus Gnade durch den Glauben an Christus allein. Alles andere als das, was, und das werden wir, also Paulus wird das auch noch ganz klar so ausführen, es ist aus Gnade durch den Glauben, durch Christus allein oder aus Christus allein. Und wir stumpfen manchmal so ab, diese Dinge zu hören und sie auch an unser Herz zu lassen. Wir sind so schnell irgendwie dabei, dass diese Dinge uns nicht mehr berühren, dass es aus Gnade durch den Glauben allein und durch Christus allein geschehen ist. Ich hatte eine Situation, da habe ich das erste Mal einem Menschen erklärt, der gläubig geworden ist, der aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund gekommen ist, der von einem ganz anderen religiösen Denken geprägt worden ist. Und ihm das mit dem Wort Gottes einzutrichtern, einzuhämmern, dass es allein aus Gnade ist, durch den Glauben, durch Jesus allein, dass ja, also das war erstmal war schwierig, aber dann auch so besonders für diese Person. Ist es wirklich nicht wegen meinen Werken, wegen meinem Verdienst? Und ich meine, wir selber wenn wir unsere Herzen prüfen lassen vom Geist Gottes, wir selber sind doch auch dabei, oder? Selbst wenn wir es nie, vielleicht nie so nennen würden, aber wie schnell sind wir dabei, irgendwie das in unseren Herzen, ja, die Liebe Gottes abhängig zu machen von dem, wie wir handeln. Dass wir denken, okay, jetzt habe ich das gemacht, ich kann Gott nicht wohlgefallen. Oder er kann mich nicht lieben. Und deswegen, selbst für uns, also man könnte ja irgendwie so schnell zu dem Schluss kommen, dass in unserer westlichen Welt, dass unser Problem als Christen eher so eine falsche Freiheit ist, also eine Freiheit, die dann als Deckmantel zur Sünde gilt, was auch natürlich unser Problem ist. Aber unser Problem ist auch immer noch, wie es schon immer das Problem war, Gesetzlichkeit. Also, und damit, um es zu definieren, damit meine ich eine Rechtfertigung durch das Gesetz. Warum? Weil das Fleisch, unser menschliches Fleisch, unsere Sünde, die Sünde, ist in allen Generationen der Menschheit dieselbe. Ein anderes Evangelium ist ein Versprechen von Heil in einem anderen Namen als Jesus Christus allein. Apostelgeschichte 4,12 möchte ich noch kurz dazu lesen. Petrus sagt da, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und er predigt da über Jesus. In Vers 10 davor nennt er den Namen Jesus Christus. Und auch da, ich meine, vielleicht sagen wir jetzt alle sofort, ja, allein durch Jesus, natürlich, nur Jesus rettet. Aber wenn du das wirklich glaubst und wenn du das wirklich lebst in unserer heutigen Zeit, kriegst du Probleme. Es gibt kein anderes Evangelium, das macht Paulus hier ganz klar. Und wieder zurück zu Galater. Jetzt sagt er hier in Vers 8 und Vers 9, um das Ganze nochmal zu bekräftigen, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, um das Ganze nochmal zu bestätigen, schreibt das nochmal, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Paulus ringt darum hier mit den Galatern und er will es wirklich ganz klarstellen. Er schreibt, also wir haben jetzt hier zwei Verse, aber er schreibt zwei Sätze hintereinander, wo er einfach genau dasselbe sagt. Er sagt es einfach nochmal, um zu zeigen, Leute, es gibt kein anderes Evangelium. Und jetzt haut Paulus nochmal hier einen raus und fragt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist eine Aussage, oder? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ist es dir sehr wichtig, Menschen zu gefallen? Also eine ernste Frage. Und die frage ich mich auch. Wie wichtig ist es mir, Menschen zu gefallen? Und das Krasse ist ja, Paulus sagt hier nicht mal, wenn ich noch versuchen würde, Menschen zu gefallen, oder er sagt nicht mal, wenn es mein Ziel wäre, Menschen zu gefallen, wäre ich Christi Knecht nicht. Nein, er sagt, wenn ich den Menschen noch gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Und wir haben manchmal, gerade heute, heutzutage in der Christenheit, haben wir so dieses Bild, wenn die Menschen da draußen, also wenn die Menschen in der Welt nur wüssten, wie Gott wirklich wäre, dann würden sie ihn alle lieben. Und das Problem, dass ihn nicht alle lieben, sind doch wir Christen. weil wir Gott so schlecht repräsentieren. Repräsentieren. Und ein Stück weit ist das natürlich, also ein Stück weit stimmt das natürlich und ist es wahr, dass wir oft Jesus, dass wir ihn falsch darstellen, dass wir auch als Christen Menschen abschrecken können, zu Jesus zu kommen, weil wir ihn falsch darstellen. Aber Paulus sagt hier, er zeigt dir die andere Seite der Medaille und er sagt, wenn ich den Menschen noch gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und das bedeutet, dass ein Knecht, ein Sklave oder eine Magd Christi nicht danach sucht, den Menschen zu gefallen und auch nicht immer den Menschen gefällt. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann muss dieses Streben danach, den Menschen zu gefallen, diese Priorität in unserem Leben, den Menschen zu gefallen, dann muss das ans Kreuz. Als Jesus am Kreuz hing, wurde er zum Schrecken und zur Schande vor der ganzen Menschheit. In diesem Augenblick vor den ganzen Menschen, die da standen, Jesus hing nackt am Kreuz und er wurde zum Schrecken, zur Schande. Er wurde zu einem Ekel für die Menschen. Er hat den Menschen, so wie er da am Kreuz hing, nicht gefallen. Und gleichzeitig war es doch der Moment, wo er den äußersten Gehorsam und die äußerste Liebe seinem Vater gegenüber bewiesen hat. Indem er gesagt hat, Herr, Vater, für dich gebe ich alles. Mein ganzes Leben. Wenn die Menschen, wenn wir Gott nur so erkennen würden, wie er wirklich ist, dann würden wir ihn alle lieben. Was ist mit Jesus? Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Und ja, wir als Christen, wir folgen Jesus nach, wir folgen einem Lamm, das geschlachtet worden ist, wir folgen einem König, der gekreuzigt worden ist, wir folgen einem Herrn, der zum Gespött der Menschen geworden ist. Und Paulus geht darauf noch später ein und er zeigt uns, dass wir durch den Glauben eins gemacht werden mit Christus und das dann auch für unser Leben gilt, dass wir der Welt gekreuzigt und die Welt uns gekreuzigt worden ist. Als Knechte Christi müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, in dieser Welt ein ruhiges, friedliches und problemfreies Leben zu leben. Paulus hat die Jünger, die frisch gläubig geworden sind, hat sich sie gepackt in Apostelgeschichte 14,22 und hat sie ermahnt und meinte, Leute, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, verabschiede dich von einem ruhigen, friedlichen, problemfreien Leben. Das ist sozusagen an dem Tag, wo wir Ja sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, haben wir das unterschrieben. Ja, natürlich, wir haben Ja zu Jesus gesagt, weil wir in ihm den unermesslichen Wert erkannt haben und seine Größe, seine Schönheit, seine Liebe auch uns gegenüber. Und deswegen haben wir Ja zu ihm gesagt, weil wir Jesus gesehen haben und erkannt haben, okay, da ist niemand so wie du, Herr. Aber diese Entscheidung hat auch zur Folge, dass wir uns von dieser Art Leben verabschieden müssen. Und die Wahrheit ist nun mal, das ist das Leben, was wir als Deutsche oder besser gesagt auch als Westler im 21. Jahrhundert vergöttern. Wir geben alles für dieses Leben. Wir werden von klein auf einfach nur darauf fokussiert und es wird uns eingetrichtert, dass dass das das Leben ist, was man sich wünschen sollte und wofür man alles tun sollte. Ein Leben, was einfach problemfrei ist, was friedlich ist, was ruhig ist, wo du den Menschen gefällst, wo alles einfach ist, wo alles easy ist. Aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann sagen wir Nein zu diesem Leben. Anja und ich, haben ja das Ziel, in ein anderes Land irgendwann zu gehen, in die Mission. Und wir hatten so oft die Gespräche mit Christen, mit so vielen Christen: Wie könnt ihr irgendwo hingehen wollen als Familie, wo Verfolgung herrscht? Wie könnt ihr nur? Sowas, und wir wirklich, also sowas machen Christen nicht. Das ist unchristlich. Worauf ich immer wieder gesagt habe und mich auch immer noch frage: Okay, haben wir nicht alle dazu ein Stück weit Ja gesagt? Also wenn hier jetzt Verfolgung ausbrechen würde in Deutschland, wir wären alle verwundert, aber wären wir zu Recht verwundert? Oder würden wir dann plötzlich anfangen, unsere Bibeln anders zu lesen? Und wir würden plötzlich über diese Stellen stolpern und würden denken: Okay, irgendwie habe ich in einer Utopie gelebt. Aber warum ist ein Knecht Christi? Warum sagt Paulus hier, dass er den Menschen nicht gefällt? Lag das an seiner Art oder lag das irgendwie? Es lag nicht daran, dass Paulus ein Arsch war. Es lag nicht daran, dass er extra gesucht hat, also menschlich gesprochen, den Menschen nicht zu gefallen. Nein, sondern Paulus sagt auch an anderer Stelle: Wenn möglich, dann sollen wir versuchen, mit jedermann den Frieden zu bewahren. Also Paulus war ein Nachfolger Jesu. Jesu war der Friedefürst und damit war Paulus auch ein Nachfolger vom Friedefürst. Wozu sind wir berufen? Ein paar haben es sich gerade aufgeschrieben: Zum Frieden. Also warum ist es dann so, dass wir als Nachfolger Jesu den Menschen so ungefällig werden können, so ungefällig sind? Und ich glaube, es liegt daran, dass ein Knecht Christi von dem Evangelium eingenommen ist, das nicht von menschlicher Art ist. Und das steht jetzt hier in den nächsten Versen, in 11 und 12 geht's weiter. Paulus schreibt: Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ein Nachfolger Jesu, ein Knecht Jesu, ist eingenommen vom Evangelium. Und in 1. Korinther schreibt Paulus auch, dass das Evangelium für die Juden ein Anstoß, ein Ärgernis ist und für die Griechen eine Torheit. Aber für diejenigen, die gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Für diejenigen, die berufen sind, ist es die Kraft Gottes. Und wenn diese Botschaft dein Leben ausmacht, die Botschaft des Evangeliums, wenn die Botschaft, die ein Anstoß für die Juden ist und eine Torheit für die Griechen ist, also letztendlich für die Menschen ein Anstoß und eine Torheit, wenn diese Botschaft dein Leben ausmacht, dann ist dein Leben, der Sinn deines Lebens, weil du lebst für diese Botschaft, ist ein Anstoß und eine Torheit für die Menschen. Das ist der Grund, warum die Gemeinde in der Apostelgeschichte zum Beispiel verfolgt worden ist. Weil sie den Namen Jesus hochgehalten haben, weil sie genau so welche Sachen gesagt haben. Es ist kein anderer Name da, in dem Menschen gerettet werden können, als Jesus Christus allein. Weil Paulus so welche Briefe hier geschrieben hat und weil er das auch so normal in seinem alltäglichen Leben gepredigt hat, weil das seine Überzeugung war: Wir sind gerettet aus Gnade allein, durch den Glauben. Aber das Schöne ist auch, und das ist dieser dritte Punkt, für diejenigen, die gerettet werden, ist das Evangelium die Kraft Gottes. Das Evangelium ist nicht von menschlicher Art. Und weil es nicht von menschlicher Art ist, haben wir auch keine menschlichen Resultate zu erwarten. Sondern es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden Glaubenden. Und das finde ich so schön. Ich lese das gleich nur noch mal so als Zeugnis, diese letzten Verse, wo Paulus letztendlich sein eigenes Zeugnis gibt. Das ist die Kraft des Evangeliums. Weil es nicht von menschlicher Art ist, brauchen wir auch keine menschlichen Resultate erwarten. Und ich habe neulich so ein Buch angefangen und da wird von so einem Professor erzählt, der, wenn er ein Seminar hatte, erstmal immer seine ganzen Studenten zusammengesammelt hat und dann sind die erstmal rausgegangen und sie sind auf den Friedhof gegangen. Und dann hat er die Studenten da auf den Friedhof verteilt hingestellt und dann musste mal jeder einzeln einmal nach vorne gehen, sich vor die Gräber stellen und sollte anfangen, das Evangelium zu predigen. Zu diesen Toten, zu diesen Gräbern. Okay, was man davon jetzt hält, kann man so, ne? Vielleicht waren sie alles seine Verwandten, keine Ahnung. Aber diese Verrücktheit dieses Professors soll, oder ja, diese Verrücktheit auch dieses Bildes, was der Professor da dargestellt hat, war einfach, dass er gezeigt hat, das Evangelium ist nicht von menschlicher Art. Und es geht dabei nicht um menschliche Resultate. Es geht darum, dass tote Menschen zum Leben erweckt werden. So wie Jesus vor dem Grab von Lazarus stand und gesagt hat, Lazarus, komm hervor, und ein toter Mann aus diesem Grab hervorgeht. Das ist die Kraft des Evangeliums uns vor Augen geführt. Und deswegen können wir auch, egal wohin wir gehen, egal wie gut wir uns artikulieren, egal was wir für eine gute Ausstrahlung haben, wenn wir das Evangelium anderen Menschen weitergeben, es formulieren, die Botschaft des Evangeliums, dann können wir darauf vertrauen, dass in dieser Botschaft an sich die Kraft Gottes liegt, diesen Menschen, die diesen Menschen zur Rettung bringen wird. Deswegen sind in der Geschichte Missionare auf Inseln gefahren, wo sie wussten, wo nur Kannibalen leben. Es gibt diese eine Geschichte, wo zwei Missionare auf eine Insel im Pazifik gefahren sind und sie sind angekommen und haben die Menschen da gesehen und sie wurden direkt gejagt, wurden aufgespießt, gegessen. Das war's. Also das war erstmal Ende der Geschichte so. Und ein Typ, der noch zu Hause im Heimatland war, hat das gesehen. Der hat gesagt, okay, diese Inseln wurden mit dem Blut der Märtyrer getauft. Oder da wurde das Blut der Märtyrer vergossen und deswegen werden da bestimmt Menschen zum Glauben kommen. Also das war erstmal so sein, ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch auf den Gedanken kommen würden, so als erstes, wenn man sowas irgendwie in den News liest, so, da werden Menschen garantiert zum Glauben kommen. Dieser Typ ist da hingegangen und letztendlich, also wirklich, diese ganzen Inseln haben sich bekehrt, also mehrere Inseln, diese Volksstämme haben sich alle bekehrt und wurden zu Gott gewendet. Und wenn man heute diese Inseln zum Beispiel beim Joshua Project online, wenn man da nachvollzieht, wie viele unerreichte Volksgruppen es da noch gibt, keine. Diese ganzen Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ich sage, dass, weil das Evangelium nicht von menschlicher Art ist, dass wir deswegen auch in jeder Situation, egal ob am Kröpke, egal ob in der Uni, egal ob zu Hause in unseren Familien, mit unserem Familienmitglied, was seit 30 Jahren sich dem Evangelium gegenüber versperrt, wir können Resultate erwarten, die nicht von Menschen sind. Ich habe noch aus Römer 16, 25 bis 27, das habe ich aus der NGÜ genommen, und 1. Petrus 1, 18 bis 21. habe ich noch mal ganz kurz einen kleinen Text über das Evangelium zusammengestellt. Das Evangelium Jesu Christi ist das Geheimnis, das schon vor Grundlegung der Welt existierte oder feststand. Es ist der ewige, nicht zu verhindernde Ratschluss Gottes, kein Plan B. Dieses Geheimnis war seit undenklichen Zeiten verborgen und ist jetzt am Ende der Zeiten durch den Geist Gottes heiligen Aposteln und Propheten offenbart worden. Und das ist das Evangelium, diese Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Als letzten Punkt, weil es nicht von menschlicher Art ist, sollten wir und müssen wir uns auch danach ausstrecken, es in der Kraft Gottes zu predigen. Und das geht, indem wir einfach fragen. Indem wir einfach Gott um seinen Heiligen Geist bitten, dass wir das Evangelium, wenn wir es weitergeben, wenn wir es erzählen, dass es in der Kraft Gottes passiert. Okay, und genau, dann zum Schluss nochmal einfach vorgelesen das Zeugnis von Paulus. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferung in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu den anderen, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel sah ich, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Das Evangelium kennt keine menschlichen Resultate. Vater, und wie heftig ist es dann, dass du uns diese Botschaft anvertraust, die wir einfach, ja, wir selber hätten von uns nur menschliche Resultate zu erwarten und nicht mal gute menschliche Resultate, Herr. Es gibt so viel, ja, so viele Menschen auf dieser Welt, die menschlich gesehen so viel mehr bewegen können und so viel mehr Einfluss haben, Herr, aber wir wollen uns wirklich ganz auf die Kraft deines Evangeliums stützen. Und auch als Roots, als junge Erwachsene wollen wir uns wirklich, ja, wir wollen einfach von dieser Botschaft eingenommen sein. Auch wenn wir immer wieder erleben werden, dass es ein Anstoß für die Welt ist und eine Torheit. Und auch wenn es dazu führen wird, dass wir den Menschen nicht gefallen, wir wollen trotzdem an dieser Botschaft festhalten und sie einfach von den Dächern schreien, weil wir glauben und überzeugt sind, dass das die Kraft Gottes ist zur Rettung für jeden, der glaubt. Und weil wir glauben, dass dein Evangelium Tote zum Leben auferweckt. Danke dafür. Danke, dass du das in unserem Leben getan hast. Danke, dass du das in jedem einzelnen Leben hier getan hast, dass du unser steinernes Herz herausgenommen hast und uns ein fleischernes Herz gegeben hast, dass du uns durch das Wort deines Evangeliums von Neuem geboren hast und dass wir wirklich aus der Finsternis, aus dem Tod ins Leben und in dein Licht gekommen sind. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und danke, dass du uns liebst, Herr. Amen.